Kurznachrichten.
Jäger am Sonnabend, das bedeutet Jäger am Sonnabend.
Der Sonntagabend-Krimi beginnt. Wieder der toxische Mann, eine junge Frau geht im Dunkeln, ein Mann kommt, der will ein Autogramm, sie ist irgendein Star. Die will erst keines geben, also kein Autogramm, dann gibt sie doch, dann bedrängt der Mann sie physisch und will mehr als ein Autogramm. Sie läuft weg und kommt gleich mal ums Leben. Es gibt keine anderen Verbrechen mehr als sexuelle von Männern gegen Frauen im Brit-TV. Und wenn doch auch was anderes, dann nur als Illustration des Eigentlichen, der Kriminalität toxischer Männer gegen die Frauen. Wie lange ist es her, als es noch Banküberfälle gab, als es noch Computerkriminalität gab, als es um Geld ging? Lange her. Derzeit entdecken übrigens einige reichweite Social-Media-Männer den Männerhass als Thema. Mein Thema seit ein, zwei Jahrzehnten mindestens. Ein Psychoprofi wird zum Beispiel berichtet, dass immer mehr Männer mit verinnerlichtem Männerhass von ihm therapiert werden möchten, womöglich müssen. Welch ein absurdes Staatstheater. Gucke, was die Besatzer heute Abend im TV bringen, unter anderem Amerikas große Seen. Ich wette, es sind nur die der USA gemeint, keine anderen. Im MoMA sehe und erfahre ich, der Focus hat nun eine Chefredakteurine. Die lügt etwas blonder als der Marquardt, aber sonst nichts anderes. Eine Ulk-Nachricht auf dem Visagenbuch. Frauen hatten nie Atomwaffen. Diese Sensation geht wohl wieder einmal vom Trampolinchen aus. Ich ergänze mal. Aber sie haben Männer gefickt, die welche hatten. Die A-Bombe als Phallus, angebetet von Weibern. Und wenn nicht, dann haben sie diese Männer sexuell frustriert, dass sie schneller bereit wären, diese Bomben zu werfen. Und sie haben diesen Männern Kinder geboren, also Nachfolger, als Atomwaffenbesitzer und Droher und als Phallus, Symbolisten. Und diese Männer hatten alle Mütter, die sie zur Welt gebracht hatten. Sollte man diese Mütter nicht anklagen wegen ihrer Söhne, während der männliche Anteil an der zur Weltbringung solcher Männer nach derzeitiger Nichtwertschätzung des Männlichen eigentlich gar nicht der Rede wert ist. Auch heute wieder Tschernobyl. Die Hysterie, die von heute beweist die Hysterie von damals nicht mehr. Sie vergleichen die Brit-Politik und die Brit-Hysterie damals. Und andererseits die Vernunft in der DDR. Also war die Vernunft der DDR falsch. Sagen Sie, zeigen Sie, ein DDRler wird vorgeführt, den die Brit-Hysterie beeindruckt habe, wenigstens auch DDR-Bürger zu hysterisieren. Dazu taugte das Unglück immerhin. Das sogenannte Waldsterben hatte die jungschen DDRler ja schon falsch programmiert, in diese Richtung jedenfalls zu einigen tausend. Gemäß der Waldsterben-Hysterie seit Anfang der 1980er gibt es seit 1990 keinen deutschen Wald mehr, wer weiß das noch, dafür aber bis heute DDRler, die böse wurden auf die DDR und schlecht über sie reden, wie der, den sie reden lassen, zu Tschernobyl. Dass das sogenannte Waldsterben taggenau am 9. November 1989 beendet wurde, wie die sogenannte Pandemie mit dem Beginn der von den Russen sogenannten militärischen Sonderoperation die angebliche Gefährlichkeit des Carola-Virus auf Null sank, dürfen die Millionen Volker nicht kapieren, darf auf keiner reichweiten Plattform gesendet, nicht diskutiert werden, schon gar nicht auf einer, die von Westlern veranstaltet. Wie viele Tote und Verletzte hat Tschernobyl die Menschheit gekostet? Wir erfahren es analog zu Holodomor. Also nicht. Nicht wirklich. Ich sehe immer die Klitschkos vor mir. Wenn Tschernobyl bedeutet, dass die jungen Männer nun alle 2,14 Meter groß werden und so zuhauen können wie diese beiden, finde ich das zwar unsinnig, verstehe aber die Aufregung nicht. Die Westverblödung der Klitschkos sehe ich allerdings nicht oder kaum durch Tschernobyl verursacht, sondern durch deutsche Korruption, durch D-Mark und Euro. Und mieseste Absichten derer, die Klitschkos mit so viel Geld ausgestattet haben. Wieder wird die Vergewaltigung in der Ehe hysterisiert als ein wichtiger Straftatbestand. Und wieder frage ich mich, wie wäre eine solche definiert? Wie kann man die beweisen, beziehungsweise wie müsste sie bewiesen werden? Oder ist die Behauptung schon der Beweis, wie wenn es gegen die DDR und die Stasi und gegen Kurt Demmler geht oder gegen mich, wie in den Keif-Shows ab den 1990ern, mit denen in diesen 1990ern die Untertanerinnen auf die Regel programmiert wurden, wer keift hat Recht, wer heult ist Opfer, wie zunehmend und wieder praktiziert in Fällen wie Fernandes-Ulben. Komisch, so plötzlich wie diese Keifschuh kam, ist sie verschwunden und keiner merkt es, oder? Wie lange hat die Frau rückwirkend Zeit, eine solche Vergewaltigung anzuzeigen? 10 Jahre? 20 Jahre? Und welche Chancen hat der Ehemann, eine Vergewaltigung durch die Frau strafverfolgen zu lassen? Allein die Behauptung eines solchen Straftatbestands ist doch schon irre. Und ein bestes Beispiel dafür, wie durch eine hirnrissige Pseudo-Definition der Gleichheitsgrundsatz als wichtigste Grundlage der Rechtsstaatlichkeit ins Gegenteil verkehrt werden kann und in der Brit immer wieder und immer mehr wird. Was ab Ende 1989 mit Wörtern wie Stasi politisch praktiziert wurde, ist nun bei der Vergewaltigung in der Ehe angekommen. Damals ging es gegen 1-2 Millionen DDR-Männer und nach Belieben der Besatzer gegen jeden, den man aus dem Weg räumen wollte. Jetzt geht es gegen alle Männer. Das habt ihr nun davon, die damals und seither mitgemacht haben. Nun wollen die EU-Idioten eine Vergewaltigungsdefinition erstellen, wird nachrichtlich gejubelt. Mein Thema seit Jahrzehnten. Das Thema falsche, verlogene, denunziatorische Vergewaltigungsvorwürfe, fehlende Definitionen der Wörter des Politvokabulars und das permanente Umdefinieren der Wirklichkeit und so weiter. Aus dieser Nachricht folgt ja nicht mehr und nicht weniger als: Bisher wurden Männer, nur Männer, mir ist kein Fall bekannt, in dem die Vergewaltigung eines Mannes durch eine Frau skandalisiert worden wäre. Es sind immer Männer, die niedergekeift werden, nie Keiferinnen. Verurteilt mit Vergewaltigungsvorwürfen, ohne dass definiert war und ist, was das sei. Bestleistung. Und Millionen und Abermillionen keifen mit, was die Staatsmedien vorkeifen.
Wer auf ZDF und ARD angewiesen ist, der muss geistig zurückbleiben.
Aus Berlin, der Dichtersänger Jürgen Egger auf Radio Marabu.
Der Marabu bringt wieder einmal Michael Mayen. Auf der politischen Abstraktionsebene wieder der übliche Blödsinn. Auf den Parteitagen der SED seien Geschenke ans Volk verteilt worden, labert der. Das ist Blödsinn, völliger Blödsinn. Nicht nur hat die SED nie behauptet, Geschenke an das Volk zu verteilen, noch würde das zur Staatsideologie der DDR passen. Es ist inländerhassende Anti-DDR-Propaganda, die der Mayen da wieder macht. Die SED hat immer gesagt, wer den Wohlstand des DDR-Volks geschaffen hat, nämlich die Werktätigen. Es ging nicht um Geschenke, es ging um die Verteilung des Erwirtschafteten, wobei, anders als heutzutage, nie verteilt wurde oder man zu verteilen vorhatte, was nicht erwirtschaftet worden ist. Es gab keine Sonderschulden, die Vermögen genannt worden wären, also die Planungen für die nächste und mittlere und fernere Zukunft basierte auf den aktuellen wirtschaftlichen Ergebnissen und den realistischen Prognosen. Pläne wurden gemacht, wie die meisten individuell ihre Zukunft planen, wie alle Konzerne es tun, nur in Bezug auf die DDR wurde das immer denunziert. Wirtschaftliche Umstellungen wurden, anders als aktuelle in Sachen regenerative Energie und so weiter, nicht dadurch veranstaltet, dass man das Bestehende zerkloppt hat, ohne dass das Neue schon vorhanden war und wirkte und so weiter. Unter Führung der SED wurde die Wirtschaft aufgebaut, wenn eine wirtschaftliche Entwicklung das Wort Wirtschaftswunder verdiente, dann der Aufbau der DDR. Aber die SED hat das nie ein Wunder genannt, sondern Arbeit und Führung und Planung und Leitung. Die Westler haben uns immer geschadet und ab 1990 unsere gesamte Industrie zerkloppt und auch in der Landwirtschaft und in der Verwaltung eine einzige Verheerung angerichtet. Die SED-Parteitage haben also dargestellt, wie das Erwirtschaftete verteilt werden sollte. Von Geschenken war nie die Rede, aber davon, dass nur unter Führung einer Partei der Arbeiterklasse vernünftig gewirtschaftet und verteilt werde. Die Besatzer haben die Richtigkeit dieser These ab dem 9.11.1989 endgültig bestätigt. Deshalb darf sie nicht mit Reichweite erinnert werden. Nur auf Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Plattformen wie dem Marabu ist es seit 36 Jahren und jetzt möglich. Die Anti-DDR-ideologische Überangepasstheit Mayens macht es wieder einmal weitestgehend unverständlich, dass sie ihn nun rausgeworfen haben. Er ist ideologisch doch dermaßen brav. Es ist wohl doch nur der fehlende Stallgeruch. Man vergleiche mit Konstantin Wecker, Rolf Becker, Didi Hallervorden, wofür die belohnt wurden und werden und wofür Mayen nun bestraft wird. Die DDR praktizierte unter Führung der SED eine Verteilungsgerechtigkeit, wie es sie nie zuvor gab und nicht mehr seit Abschaltung der DDR gibt, auf deutschem Boden. Das sagt Mayen nicht, das verschwindet von wegen der Geschenke. Mayen erklärt das Demokratiemodell, das seit Jahrzehnten gepredigt wurde. Immerhin bringt er einen interessanten Aspekt, meine ich. Er meint, einen Autor zitierend, alles, was vor dem Jahr 1000 geschah, liege im Dunkeln. Es sei eigentlich unbekannt, was immer wir darüber zu wissen meinen. Gemeint ist nicht Rom und nicht Athen. Gemeint ist Europa, Nordeuropa, Mitteleuropa. Dass das etwas mit Verschriftlichung zu tun haben könnte, also mit dem Nichtschriftlichen in Nordeuropa und deshalb nicht in Archiven auffindbar, fällt ihm nicht ein, kein unwesentliches Versäumnis, finde ich. Mayen verhandelt beim Demokratie-Idee-Diskurs nur das Prozessuale, den Wahlakt selbst, also was es bedeutete, wenn jeder wählen gehen dürfe und so weiter. Das und wie es dabei um Interessen geht, scheint ihn nicht zu interessieren, kommt nicht vor. Auch darin bleibt er unterworfen unter das herrschaftliche Diktat, dass im alten Griechenland die Teilnahme an Wahlen auch das Bewusstsein bestätigte und erlaubte, man habe Teil an der Vertretung der eigenen Interessen und dass man überschaubar mitwirken konnte bei der gesellschaftlichen Entwicklung, ist ein Unterschied, den er nicht bespricht und wohl auch kaum denken kann. Der Marabu bringt Precht. Der Precht erzählt unter anderem das liberale Gesellschaftsmodell mit viel Freiheitsbegeisterung und wieder, Freiheit ist nicht definiert und liberal ist ein Wort aus dem 19. Jahrhundert, das Precht zeitgeistig verwendet. Ich denke, Das klingt alles bzw. überwiegend plausibel. Das macht den Marabu ja an. Er sagt es, deshalb bringt er das, ist aber im Großen und Ganzen Blödsinn. Was der so erzählt, der Precht, analog zu anderen. Das Publikum wird angefüttert mit einigen Bezugnahmen zur Wirklichkeit, die die Herrschaftspropaganda ansonsten vermeidet, die alternativ kritisch klingen, um dann aber doch wieder zu denselben Schlussfolgerungen zu gelangen, wie die anderen, die hauptströmigen. Sonst könnte der ja nicht so dicke sein mit der Importpropagandalanze des Staatsfernsehens. Immerhin liefert Precht eine hübsche Kenntlichmachung der woken Toleranz. 1000 diverse Empfindungen und Ausdrücke sexueller Selbstdarstellungen gehören dazu, also zu dieser Toleranz. Aber jeder, der das doof findet, hat keinen Platz in all der vielen Toleranz. Das ist wirklich treffend, finde ich. Der Precht ist ja nicht doof, der ist nur korrumpiert. Der Marabu charakterisiert den Interviewer des Precht als dümmlich und nicht talentiert als Interviewer und demonstriert das mit der letzten Frage und Antwort. Das kann ich nicht nachvollziehen. Sicher kann das Ende des Interviews als missglückt interpretiert werden, aber vielleicht könnte man das nicht rausschneiden, das stehen lassen, dieses missglückten, sogar positiv werden.
Einen ganzen Tag über saßen wir der berühmtesten Hellseherin des westdeutschen Mittelalters Auge in Auge gegenüber.
Der Marabu bringt Ausschnitte eines Doc-Films über die Buchela. Der große Herwart Grosse spricht einige Sequenzen, Kommentar, der Hanussen wird erwähnt, er war der Wahrsager des Führers, leider lässt der Marabu eine Pointe vermissen. Der angebliche Wahrsager Hanussen, viele glaubten damals wirklich seinen Zauber, wurde nämlich kurz nach Beginn der sogenannten Machtergreifung tot aufgefunden. Er, der große Hellseher, hatte seinen eigenen Tod nicht vorhergesehen und die Buchela konnte nicht erkennen, dass ihre Interviewer aus der DDR waren, keine unwesentlichen gesellschaftlichen und weltanschaulichen Pointen. Hanussen, er hieß bürgerlich Hermann Steinschneider, pflegte Umgang mit Berliner Nazi-Größen und hatte deshalb den Reichstagsbrand vorhergesehen. Wahrscheinlich war das einer der Gründe seines vorzeitigen Lebensendes. Das Sensationelle seiner Reichstagsbrand-Hellseherei beruhte auf dem Verschweigen seines Umgangs. Wie schreibe ich immer und immer wieder, man kann nur glauben, was man nicht weiß. Das entspricht in etwa der Sensation, dass die total farblose und untalentierte reiche Wirtschaftsministrine ist, aber uns nicht gesagt wird, jedenfalls nicht groß öffentlich genug, dass die mit dem Gutenberg fickt. Übrigens habe ich diese Wahrheiten unter anderem in der London Times wiedergefunden. Die Briten meldeten am 10.04.1933 seinen Tod, da der Leichenfund im Wald bei Baruth in den deutschen Medien gemeldet worden war und dass er seit dem 24. März vermisst worden war. Die Times meldete als von den Deutschen ausgegebener wahrscheinlicher Mordgrund Rache, aber auch, dass er enge Beziehungen gehabt habe zu Berliner Nazi-Größen. Diese seien schließlich distanziert bis womöglich sogar feindlich geworden, diese Beziehungen.
Bildung und Information gefährden den ruhigen Untertanenschlaf. Das waren Eggers Worte auf Marabu. In einer Woche mehr.
Tag des Sieges 2026. European Peace Project bekommt ein Update.
Es lebe Europa, es lebe der Friede, es lebe die Freiheit.
Das Friedensmanifest der Ulrike Gero vom European Peace Project, vorgetragen von unserem Radio Marabu-Gast Robert Stein. Von unserer Hörerin Marlina Kapina.
Hier ist Ulrike Gero. Ich grüße die Hörer von Radio Marabu.
European Peace Project 2026. Das Manifest für den 9. Mai. Heute, am 9. Mai 2026, mehr als 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, der 60 Millionen Menschen das Leben kostete, darunter 27 Millionen Sowjetbürger, erheben wir, die Bürgerinnen und Bürger Europas, erneut unsere Stimmen. Wir verfolgen mit Sorge, dass die meisten europäischen Regierungen und die Europäische Union seit unserer Ausrufung im letzten Jahr den Weg der Diplomatie mit Russland zur Beendigung des NATO-Stellvertreterkrieges in der Ukraine immer noch nicht einschlagen wollen. Wir sind entsetzt, dass ein Krieg, der militärisch längst entschieden ist und der schon zu vielen Menschen auf beiden Seiten der Front das Leben gekostet hat, weiter verlängert wird, in dem wahnwitzigen Versuch, Russland zu ruinieren oder Zeit für den augenblicklichen Poker, um die Neuaufteilung der Welt zu schinden. Wir betrauern die größer werdenden Soldatengräber dieses sinnlosen Krieges in der Ukraine, der Europa heute zur Furcht und erinnern laut: Europa muss einstehen für nie wieder Krieg. Mit Fassungslosigkeit haben wir verfolgt, dass die EU, die sich stets ihrer Rechtsstaatlichkeit rühmt, ernsthaft die völkerrechtswidrige Konfiszierung russischer Vermögen in Europa erwogen hat. Wir sind alarmiert, dass die EU inzwischen unbescholtenen Bürgern, kritischen Buchautoren und Journalisten die Bürgerrechte entzieht, auf extralegale Sanktionslisten setzt und damit Rechtsstaat und Meinungsfreiheit in Europa auf unerträgliche Weise schädigt. Wir schütteln den Kopf über unsere Regierungen, Parlamente und neuerdings Gerichte, die nunmehr offiziell aber gegen jede Evidenz die Sprengung der Nord Stream Pipeline ukrainischen Tätern zurechnen, weil niemand in der Bundesregierung in Deutschland oder anderen Ortes in Europa den Mumm hat, die USA als Drahtzieher dieses Terroranschlages zu benennen. Wir sind irritiert, dass der gesamte EU-Beamtenapparat in Verbindung mit den EU-Mitgliedstaaten es bisher nicht geschafft hat, der neuen US-Sicherheitsstrategie eine geeinte, tragfähige und zukunftsweisende europäische Antwort entgegenzusetzen. Schluss mit der Unterwürfigkeit der EU sowie der europäischen Regierungen gegenüber den USA, welche internationales Recht in Venezuela oder Iran mit Füßen tritt und Europa verhöhnt. Die sogenannte westliche Weltordnung ist an ihren eigenen Doppelstandards zerbrochen. Wir brauchen ein neutrales, von den USA emanzipiertes Europa, das seine ureigenen Interessen formuliert und eine vermittelnde Rolle in einer multipolaren Welt einnimmt. Gemeinsam mit den BRICS-Staaten muss Europa das Völkerrecht und die UN-Charta stärken und eine Brücke zwischen Ost und West bilden. Wir, die Bürger Europas, nehmen darum unsere Geschicke und unsere Geschichte selbst in die Hand. Wir haben mit portugiesischen Freunden eine European Citizens Conference for Peace ins Leben gerufen. Wir treten für eine neue europäische Sicherheitsarchitektur mit Russland ein. Wir strecken den Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine und Russlands die Hand aus. Ihr gehört zur europäischen Familie. Wir, die Bürger Europas, erklären hiermit: Wir sind nicht im Krieg, weder mit Russland noch mit irgendjemanden sonst. Wir machen bei den zunehmend absurden Kriegsspielen nicht mit und wir werden jeden Tag mehr. Wir machen aus unseren Männern und Söhnen keine Soldaten, aus unseren Töchtern keine Schwestern im Lazarett und aus unseren Ländern keine Schlachtfelder. Wir werden nicht zusehen, wie unsere Zukunft und die unserer Kinder auf dem Altar der Machtpolitik geopfert werden und das schöne Europa sich selbst stranguliert.
OK-Projekt Berlin.
Es lebe Europa, es lebe der Frieden, es lebe die Freiheit.
Radio Marabu.
Tausende Jugendliche haben gestern gegen eine Wehrpflicht demonstriert, berichtet Tagesschau.
Mehr als jeder Vierte ignoriert den Fragebogen der Bundeswehr.
Es schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland, also die SPD.
Das ist richtig.
3 Tage Waffenruhe Russland-Ukraine. Donald Trump verkündet, Tagesschau im Kriegsmodus, Ukraine schöpft Zuversicht. Allen Ernstes zitiert man Ex-Premier Jazenjuk, der für Land Licht statt Dunkel sieht. Man zitiert Volodymyr Jeremolenko, Philosoph, ich gehe mal von Wladimir aus. Er meint, die Ukraine wäre technologisch in der Lage, die Russen zu besiegen.
The victory will change the world.
Das am Tag des Sieges in Deutschlands größter Nachrichtensendung. Ich bitte um Vergebung, aber etwas Rechtsextremeres, Faschistischeres kann ich mir nicht vorstellen. Und so lese ich bei T-Online, Dmitri Medvedev spricht Deutschland das Existenzrecht ab. Er wirft Militarismus Revanchegelüste vor für die Niederlage im Zweiten Weltkrieg. Er kritisiert das maritime taktische Hauptquartier in Rostock.
Es würde gegen den 2+4-Vertrag verstoßen. Erklärt, das stellt die Legalität des modernen deutschen Staates in Frage. Den Vorwurf, NATO-Infrastruktur vertragswidrig nach Osten zu verschieben, argumentiert Berlin gegen, es wäre eine nationale Militäreinrichtung unter deutscher Führung. Ich neige dazu, hier die russische Sicht als schlüssiger zu erachten. Außenminister Sergei Lavrov meint, westliche Eliten wollen Hitlers Verbrechen gegen Russland wiederholen. Die heutige Militärparade im verkleinerten Format reduziert auch Medienplätze. Das ehemalige Nachrichtenmagazin Spiegel unterstellt, Moskau wolle ausländischen Journalisten den Zugang verweigern. Kreml-Sprecher Peskow widerspricht. Reinhard Lauterbach in der Tageszeitung Junge Welt. Russland nimmt die Aufrüstung der EU-Staaten als reale Bedrohung wahr, kontert kulturkämpferisch. Er arbeitet sich an Sergei Karaganov ab. Sein aktueller Text kommende Woche hier in der kleinen Audiodatei.
Auch nicht alles schlecht beim Führer.
Bundespräsident AD Joachim Gauck vor einiger Zeit. Angesichts der Zurückhaltung der jungen Leute bezüglich der Fragebogen der Bundeswehr nehme ich bei diesen trotz aller Propaganda eher ein ungutes Bauchgrummeln wahr und meine, die Verteidigung Deutschlands wird auf den Schultern eines Mannes lasten bleiben.
Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Und vor lauter Freiheit bebend an diesem 9. Mai 2026 den Tag des Sieges, einem Sonnabend, die kleine Audiodatei.
Die Waffenruhe
ist, Svetlana ist,
die Panzertruppen.
Kommt sicher auch, ich fürchte, Deutschland war 1945 zu siegreich. Sollte es zum Äußersten kommen, wird zu erreichen sein, einen Zustand zu errichten, der es verunmöglicht, dass Deutschland in 80 weiteren Jahren ein weiteres Mal kriegswirtschaftlich reüssieren kann. Wer Augenbrauen hebt, bekommt empfohlen, die US-amerikanischen Vorstellungen nach 1945, Aufteilung, Morgentau, Plan. Wenn Amis und Russen da sitzen bei Wodka und Whisky, gehe ich davon aus, über uns sind sie sich einig.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Danke, beste Svetlana. Armenien und Polen erörtern gemeinsame Militärübungen. Der russische Botschafter in den USA meint, die US-Regierung zeigt eine positivere Haltung zum Tag des Sieges als einst. Das Pentagon gibt UFO-Akten frei auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite.
E.T. zu Hause telefonieren.
Ein Brand wütet in der Sperrzone um das Atomkraftwerk Tschernobyl. Uran aus Venezuela wurde in die USA verschifft. Keir Starmers Labour-Partei hat in Großbritannien schwere Verluste erlitten. Bei der Regionalwahl vorne Reform UK und eine Unabhängigkeitspartei. Ich rede von Wales. Reform UK wird vom ORF als rechtspopulistisch eingeordnet. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat das Mandat für die Bildung einer neuen Regierung verloren. Nun darf der rechtsliberale Troels Lund Poulsen, wie ihn der ORF wiederum einordnet, eine Wunschkoalition ausloten. König Frederik X. bat:
Fettwänste und Schlappschwänze, lausige Amateure, strohdumme Holzköpfe!
RP Online berichtet, ein Sender empfängt Vitalwerte vom Buckelwal. Timmy, er schwimmt in der Nordsee. Und weniger vital, Bonnie Tyler. Euronews berichtet, nach Notoperation liegt sie in Spanien im künstlichen Koma. In vulgär populären Moderationen in den 80er Jahren pflegte auch ihr Erzähler zu reden. Keiner ist geiler wie die Tyler. It's a heartache. Einzuräumen ist, dass derartige Einschätzungen schon eine Weile zurückliegen. In den 90er Jahren traf ich sie mal im Landeswelle-Studio. Hoffen wir, dass man sie nochmal zusammenpflegt. Für heute ist viel Sonne angekündigt, also Ilmenau meldet Waschküche. Ab morgen von Südwest Regen, Gewitter. Nächste Woche wird durchwachsen. Gedenkt den Tag des Sieges.
Moin, moin und ein schönes Wochenende.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.